Während dich die meisten kennen, Wolfgang Scherf, Hannover. Lieber Wolfgang, Lydia und ich kennen dich seit 42 Jahren.
Unglaublich.
Damals waren wir jung und hübsch. Wir haben auch deine liebe Frau Helga gekannt und geschätzt. Sie wartet seit ein paar Jahren auf die Auferstehung bei der Wiederkunft Jesu. Du bist also allein. Bist du auch einsam?
Nein, also ich bin weder einsam noch allein. Ich habe eine gute Beziehung zu meinen beiden Jungs und zu ihren Frauen und vor allen Dingen zu meinen Enkeln. Ich habe viele Kontakte innerhalb der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Und ich habe nette Nachbarn. Nette Nachbarn erhöhen offenbar die Lebenserwartung. Gibt es Untersuchungen darüber? Und ich habe auch gemerkt, der Mitleidsfaktor bei Witwern ist höher als bei Witwen. Das heißt, meine Nachbarinnen, die haben sich dann schon gefragt, wie kommt der arme Mann zurecht? Und haben mir anfangs auch Essen über den Zaun gereicht. Aber nach 10 bis 15 Jahren haben sie gemerkt, er kommt ganz gut zurecht. Also die Engländer sagen ja, ein Gentleman langweilt sich auch dann nicht, wenn er sich in seiner eigenen Gesellschaft befindet. Und ich bin nicht nur in meiner eigenen Gesellschaft und ich bin auch nicht alleinstehend. Ich habe sowieso nie begriffen, warum die Alleinstehenden stehen müssen. Ich gehe mit vielen anderen zusammen meinen Weg.
Sehr schön, sehr schön. Ihr merkt schon, das ist ein sehr lustiger Mensch. Also wir dürfen auf die Predigt gespannt sein. Du bist Dr. Med im Ruhestand. Wie ruhig ist dein Ruhestand?
Naja, ihr wisst ja, Rentner und Pensionäre haben eigentlich keine Zeit. Und ich danke Gott, dass ich mit meiner Zeit immer noch nicht zurechtkomme. Der Tag ist viel zu kurz, zu viele Liebhabereien, zu viele Hobbys, zu viele Aufgaben. Nein, also ruhig ist das alles nicht. Aber das ist das Schöne, man ist im Dauerurlaub in der dritten Lebenshälfte, das hat es früher so gar nicht gegeben. Das Problem ist natürlich, Urlaub ist ja eigentlich zeitlich begrenzte Verwahrlosung. Und wenn man im Dauerurlaub ist, dann muss man sich anders organisieren. Aber es ist nicht ruhig.
Und meine dritte und letzte Frage, obwohl du Arzt gewesen bist und kein Pastor, predigst du gerne und häufig. Warum tust du das?
Das ist ja Jesus auch gefragt worden, mit welchem Recht tust du das? Ja? Naja, also ich bin Prediger-Sohn, war ein schweres Schicksal und ich bin dann trotzdem, trotz meines ganz normalen Vaterkonfliktes, nach Friedensau gegangen und habe da 2 Jahre den Predigerlehrgang besucht. Das heißt, ich bin schon ein halber Prediger, ein halber Pastor. Dann bin ich aber rüber gemacht und habe auf der Marienhöhe Abitur gemacht und dann eben das Theologiestudium nicht zu Ende gebracht, auch wegen meines Vaterkonfliktes, und habe dann also Medizin studiert und die meiste Zeit meines Lebens als ärztlicher Psychotherapeut verbracht. Aber ich war immer der Gemeindearbeit verbunden und ich bin ein großer Fan der Bibelschule. Und beim ausgedehnten morgendlichen Bibelstudium, ich kann mir so viel Zeit nehmen, wie ich will, entdecke ich immer wieder Neues, Überraschendes und Begeisterndes. Und darüber drängt es mich zu reden.
Wunderbar, vielen Dank. Wir freuen uns jetzt und wünschen dir Gottes Segen für die Predigt. Und uns aufmerksame Ohren. Es wird eine spannende Predigt. Ich, Nathalie Fischer, die übersetzt, und ich konnte sie schon lesen, und ich freue mich trotzdem.
Also, ich freue mich, dass ich mit euch gemeinsam Sabbat feiern kann, hoch und trocken, gut belüftet und beinahe, hätte ich gesagt, auch gut beheizt. Aber es ist hier ein bisschen frisch, finde ich. Und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich meine Jacke anbehalte. Ich habe mich extra schon bei Lydia erkundigt. David hat im Alter auch gefroren. Da wurde ihm dann eine menschliche Wärmflasche ins Bett gelegt. Ich kann das nachempfinden. Ja? Man nehme, so man hat. Also auch heute gilt wieder, wer meine Ausarbeitung, mein Konzept haben will, gibt mir seine E-Mail-Adresse und bekommt das Konzept nach erneuter Überarbeitung in den nächsten Tagen, dann Predigten wachsen ja. Allerdings, weil man in der Predigt über alles reden darf, nur nicht über 40 Minuten, steht im Konzept mehr, als ich sage. Denn wenn mich ein Bibelwort oder ein Bibelabschnitt begeistert, dann sammelt sich so viel an, dass ich am Schluss erbarmungslos kürzen muss. Und das tut oftmals richtig, richtig weh. All die schönen Bibeltexte, die schönen Zusammenhänge und die schönen Formulierungen. Heute möchte ich mit euch über einen erstaunlichen Textabschnitt nachdenken. Johannes 8, 1-11. Wenn ihr eine Bibel habt oder eine Bibel auf eurem Smartphone, dann schlagt sie oder tippt sie bitte an und auf. Johannes 8, Vers 1-11. Da steht in den meisten Bibelübersetzungen als Überschrift Jesus und die Ehebrecherin, und wir werden merken, das stimmt so nicht. Dieser Textabschnitt ist Sondergut des Johannesevangeliums, das heißt, kommt nur im Johannesevangelium vor und ist zusammen mit Johannes 21, wie die Theologen sagen, nicht gut bezeugt. Das heißt, er fehlt in einigen älteren Handschriften. Außerdem steht er in manchen Handschriften nach Johannes 7, Vers 36 oder nach Johannes 21, 24. Oder man findet diesen Abschnitt sogar in Markus 12, ab Vers 17 oder Lukas 21. Und Johannes 8, 1-11 fehlt im Gegensatz zu Johannes 21 im griechischen Neuen Testament von Nestle. Das macht ja neugierig. Was ist mit diesem Abschnitt los? Warum wurde der so hin und her geschoben? Ist er zu provokant, zu ärgerlich, spannend? In diesem Vierteljahr beschäftigen wir uns ja ausschnittsweise mit dem Johannesevangelium. Und was soll ich euch sagen? Johannes 8, Vers 1-11 fehlt in der deutschen Studienanleitung. Angeblich ist Johannes 8 in einem anderen Stil als sonst im Johannesevangelium geschrieben. Nur hier werden der Ölberg erwähnt, nur hier werden Pharisäer und Schriftgelehrte zusammen erwähnt. Und außerdem findet sich in Johannes 8 das einzige Streitgespräch mit den Juden im Johannesevangelium. Mir ist dieser Textabschnitt aber deswegen und trotzdem sehr wichtig. Einerseits, weil er höchst amüsant, andererseits, weil er theologisch höchst bedeutsam, aber auch höchst provokant ist. Gehen wir mal einen Schritt zurück. In Johannes 7 geht es ja um die misslungene Verhaftung Jesu. Die Tempeldiener sagen ja, niemals hat ein Mensch so geredet, wie dieser Mensch redet. Und es geht um die schroffe Abfuhr für Nikodemus. Wo gibt's das? Ein Prophet aus Galiläa. Und am Schluss steht dann, jeder ging in sein Haus. Aber man muss wahrscheinlich übersetzen, jeder ging ärgerlich und aufgebracht in sein Haus. Und dann beginnt Johannes 8, Vers 1. Jesus aber ging zum Ölberg, ich lese nach der Guten Nachricht 2000, Am nächsten Morgen kehrte er sehr früh zum Tempel zurück. Alle Leute dort versammelten sich um ihn. Er setzte sich und sprach zu ihnen über den Willen Gottes. Jesus war also Frühaufsteher. Der ging früh in den Gottesdienst und nach seiner Gewohnheit auch früh in die Synagoge. Nicht erst zur zweiten Stunde. Und wenn es eine Vorbereitung gegeben hätte, wäre er auch zur nullten Stunde dort gewesen. Er hatte, wie viele Pilger, am Ölberg im Freien übernachtet, um möglichst früh wieder im Tempel zu sein. 3-4 Kilometer weiter hätte er ja auch in Bethanien bei Lazarus und seinen beiden Schwestern übernachten können, aber wegen der orientalischen Gastfreundlichkeit hätte das zu viel Zeit beansprucht. Der Tempel hatte zur Zeit Jesu Vorhöfe für die Leviten, die Männer, die Frauen und später auch für die Heiden. Da zu Jesus eine Frau gebracht wird, lehrte er offensichtlich im Vorhof der Frauen, was für sich schon eine Provokation war. Und er lehrte im Sitzen, wenn Männer reden, sollen sie sitzen, Winnetou Band 2. Und er lehrte im Kreis, die Jünger saßen en kyklo um ihn herum, steht im Markus-Evangelium, im Kreis. Da führten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus: Lehrer, diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. Im Gesetz schreibt Mose uns vor, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn anklagen zu können. Also die Pharisäer wollten ihn auf die Probe stellen. Das ist ja eine Formulierung, die sich in den Synoptikern, also in den anderen Evangelisten, häufiger findet. Bei Johannes geht es eigentlich nur um grundsätzliche Auseinandersetzungen mit den Juden und den öffentlichen Reden. Also die Frau wurde gerade beim Ehebruch ertappt. Fällt euch da was auf? Wer fehlt da? Also Ehebruch an sich gibt es doch gar nicht, oder? Da fehlt doch erstens der Ehemann, der die Anklage vertritt, und zweitens der Ehebrecher. Sie bringen aber nur eine Frau zu ihm. Und dann zitieren sie einen Text oder Texte, die auch nicht so genau passten. Wir hatten bei uns in der Gemeinde Hannover Süd einen lieben Bruder, der ständig Bibeltexte zitierte. Und meine Jungs machten sich einen Spaß daraus und haben dann diese Bibeltexte aufgeschrieben und nachgeguckt, ob die Textangabe mit dem Textinhalt zusammenpasste. Stimmte gar nicht. Also der hat einfach gesagt, in Matthäus 3, Vers 24 steht das und das. Das stand da gar nicht. Aber wenn jemand einen Bibeltext erwähnt, das ist schon mal ein Argument, ne? Also bei den Pharisäern, Schriftgelehrten, bei den Theologen muss man auch nachfragen dürfen. 3. Mose 20, wenn jemand mit der Frau eines anderen Israeliten Ehebruch begeht, müssen beide getötet werden, der Ehebrecher und die Ehebrecherin. Und in 5. Mose 22 steht, wenn ein Mann dabei ertappt wird, dass er mit einer Frau eines anderen schläft, müssen alle beide sterben. Und dann geht es auch noch darum, wenn ein Mann mit einem unberührten Mädchen schläft, das einem anderen Mann zur Ehe versprochen ist, gilt das auch als Ehebruch. Also Josef und Maria waren ja verlobt, aber Josef hat immer wieder von seiner Frau geredet. Aber wenn der Mann das verlobte Mädchen draußen auf dem Feld trifft und vergewaltigt, dann muss nur er sterben. Denn, so steht es im Mosebuch, könnte ja sein, dass sie geschrien hat. Es war nicht einvernehmlich. und niemand hat sie gehört. Wenn das in der Stadt passiert, dann müssen beide sterben. Denn dann hat sie wahrscheinlich nicht geschrien und niemand ist ihr auch zur Hilfe gekommen. Ja? Und wenn ein Mann dabei ertappt wird, dass er ein unberührtes Mädchen vergewaltigt, muss er dem Vater des Mädchens 50 Silberstücke geben. Er muss das Mädchen zur Frau nehmen, weil er es entjungfert hat. Er darf es zeitlebens nie mehr wegschicken. Hier geht es dann um lebenslänglichen Täter-Opfer-Ausgleich. Warum sagt Jesus nicht den Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr kennt die Schrift nicht? So wie er das den Sadduzäern gesagt hat. Und die haben das auch akzeptiert und hingenommen. Sie kannten die Schrift auch gar nicht. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten kennen die Schrift schon. Und es hat wirklich keinen Sinn, mit Rechtgläubigen und Rechthabern zu streiten. Die haben immer Recht, auch wenn sie nicht Recht haben. Sie sehen grundsätzlich nichts ein. Stattdessen tut Jesus etwas ganz Ungewöhnliches und Überraschendes. Vers 6. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Älteren gingen zuerst. Komisch, oder? Also Jesus schreibt. Das ist übrigens die einzige Stelle in den Evangelien, wo er schreibt. Dass er lesen konnte und diskutieren konnte, wissen wir schon vom 12-jährigen Jesus. Aber was bedeutet das, dass er da schreibt und was schreibt er überhaupt? Das Neue Testament Deutsch schreibt eine Geste, die die Gesetzeshüter gewiss als Hohn und Verachtung empfunden haben. Tja, Wuppertaler Studienbibel, Jesus straft die Gegner mit Verachtung, schreibt er aus Verlegenheit oder hat er etwas Bedeutsames in den Sand geschrieben? Jetzt kommt etwas Merkwürdiges. Nein, das Wort Schreiben kann auch ein Malen bezeichnen. Jesus malt mit seinen Fingern irgendwelche Linien und Figuren in den Sand. Eine Antwort, die das ganze Netz zerreißt und die triumphierenden Gegner jäh zu Geschlagenen, ja selbst Gerichteten macht. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er schreibt weiter. Aber weshalb sollten die Gegner in guter Ordnung gehen, wenn Jesus nur malt? Denn in Rage sind die Selbstgerechten nur noch selbstgerechter. Siehe Davids selbstgerechten Zorn, als ihm Nathan die Geschichte von dem armen Mann mit seinem einzigen Lämmlein erzählte. Dass Nathan sagte, du bist der Mann, und David einknickte. Das ist ihm hoch anzurechnen. Eigentlich hätte er Nathan töten können. Außerdem, das hat Mose gar nicht gesagt, dass nur Sündlose steinigen dürfen. Alle durften steinigen. Also irgendwie gehören Schreiben und diese Antwort Jesu zusammen. E.G. Weit schreibt in der eine, früher das Leben Jesu, ungeduldig, ob seines Zögerns und seiner scheinbaren Gleichgültigkeit, kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer immer näher und baten dringend um seine Aufmerksamkeit. Als aber ihre Blicke des Herrn Hand folgten, die da auf dem sandigen Boden immer noch schrieb, und sie die Schrift entzifferten, die sich vor ihnen deutlich vom Boden abhob, erbleichten sie. Sie lasen die verborgenen Sünden ihres Lebens. Trotz ihrer Beteuerung, das Gesetz zu achten, missachteten sie doch seine Vorschriften, indem sie ihre Anklage gegen das beim Ehebruch ergriffene Weib vorbrachten. Es wäre vielmehr des Ehegatten Pflicht gewesen, ein gesetzliches Verfahren einzuleiten. Daraufhin wären die Übeltäter, spricht ja wirklich von der Mehrzahl, die Übeltäter gleichermaßen bestraft worden. Die Anklage vor Christus war somit völlig unberechtigt. Also E.G. Weidt ist meiner Meinung nach schon auf der richtigen Fährte. Sie erwähnt den Ehemann und die Übeltäter. Aber Jesus sollte alle verborgenen Sünden der Pharisäer aufgeschrieben haben. Also da hätte er wirklich viel zu schreiben gehabt. Dies ist eine der vielen Stellen in den Evangelien, wo wir Fragen haben und wo wir es ein bisschen genauer wissen würden gerne. Vieles ist ja so im Telegrammstil geschrieben und verkürzt geschrieben und wir sind dann auf Deutungen angewiesen. In der Wuppertaler Studienbibel steht, die Evangelisten haben die Evangelien nicht geschrieben, um unsere Neugier zu befriedigen, sondern um Glauben zu bewirken. Beschreibt es ja ganz ausdrücklich Johannes. Also bei manchen Einzelheiten sind wir auf Vermutungen und Deutungen angewiesen. Was schrieb Jesus hier auf die Erde? Meine vorläufige Deutung ist, er schrieb als erstes das Wort Kundenliste. Er schrieb also keine MeToo-Liste, sondern eine YouTube-Liste, eine Du-Auch-Liste. Jesus sagt ja in der Bergpredigt, warum siehst du den Splitter im Auge des anderen und den Balken in deinem Auge siehst du nicht? Also das, was ich dem anderen vorwerfe, mache ich selbst noch viel mehr. Das heißt, wenn ich auf jemanden mit dem Zeigefinger zeige, was man ja nicht tun sollte, dann weist ein Finger auf ihn, drei Finger weisen auf mich und der Daumen weist nach oben. Und das bedeutet, Herr schenke mir die Erkenntnis, dass das, was ich dem anderen vorwerfe, mit mir zu tun hat. Also es kann durchaus sein, dass das, was Sie der Frau vorwarfen, mit Ihnen zu tun hatte. Wenn diese Deutung richtig ist, dann ging es in Johannes 8, Vers 11 nicht um den Ehebruch der angeklagten Frau. Es ging um die Ehebrüche der Pharisäer und Schriftgelehrten mit einer Edelprostituierten in Tempelnähe mit besten Verbindungen zum theologischen Hochadel. Wo waren also die Ehebrecher? Die standen in pharisäischer Manier um sie herum. Die Ältesten standen also als Erste auf der Kundenliste, waren auch die ersten Dominosteine, die fielen und die anderen mitrissen. Ist diese Deutung unwahrscheinlich? Untersuchungen, auch in adventistischen Kreisen, vor allem in den USA, haben ergeben, sexuelle Straftaten wie Ehebruch, Gewalt gegen Familienangehörige, Vergewaltigungen von Kindern und Ehefrauen kommen in streng religiösen Kreisen häufiger vor als in den sogenannten liberalen Familien. Also häufiger bei Recht und Rechtsgläubigen, bei Pharisäern und Schriftgelehrten, bei katholischen Priestern. Siehe die Skandale wegen hunderter pädophiler Priester in Europa, in den USA, in Chile, in Australien. Deshalb schleichen die hochmoralischen Gegner Jesu wie geprügelte Hunde vom Platz in guter Ordnung und nicht wegen seines Malens. Jesus ist schließlich allein mit der Frau. Sie ist nicht geflüchtet. Und Jesus spricht sie auch als Frau an. Er sagt nicht, na du Hure, na du Ehebrecherin, na du Prostituierte. Frau. Und er verurteilt sie gar nicht. War das etwa gar nicht so falsch, was sie getan hatte? Oder geht es bei Jesus um Gnade vor Recht? Deshalb also auch die Predigtüberschrift. Jesus und die Frau in Johannes 8. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich wieder auf und fragte sie, Frau, wo sind Sie geblieben? Ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen? Keiner, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber tu diese Sünde nicht mehr. Also Jesus redet mit der Frau, mit so einer Frau. Alle großen Religionen sind ja sexualfeindlich und frauenfeindlich. Die Bibel, vor allen Dingen das Neue Testament, ist da ganz anders und Jesus sowieso. Er hat in den Evangelien die Frauen so sehr aufgewertet, dass Paulus in mehreren seiner Briefe ihren Einfluss in der Gemeinde begrenzen musste, aus evangelistischen Gründen. Was sollen denn die Heiden, die Römer und Griechen zu weissagenden und predigenden Frauen im Gottesdienst sagen? Das ging in der Antike überhaupt nicht. Und die Frau, die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Jesu waren deutlich frauenfeindlich. Man sprach nicht mit Frauen. Sprichwort damals, wer mit einer Frau spricht, fällt in Sünde. In der Öffentlichkeit sprach man sogar nicht mit seiner Frau oder seinen Töchtern, denn niemand kennt deine verwandtschaftlichen Beziehungen. Damals gab es zur Zeit Jesu die Pharisäer des Blutverlustes. Die wollten keine sündigen Frauen ansehen und deswegen liefen sie mit geschlossenen Augen durch die Dörfer und die Ortschaften und holten sich dabei blutige Nasen. Das wäre doch ein Vorbild für die islamistischen Frauenfeinde. Warum müssen sich die Frauen verschleiern? Die brünstigen muslimischen Männer sollten einfach die Augen zumachen. Jesus hat aber durch sein Verhalten die Frauen ungeheuer aufgewertet. Er sprach ja nicht nur mit ihnen, er diskutierte mit ihnen auch theologische Fragen. Maria Magdalena, Maria und Martha, die samaritanische Frau am Jakobsbrunnen. Auch das mit der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen war unglaublich und unmöglich und unvorstellbar für einen Juden. Er sprach mit einer verfluchten samaritanischen Hündin. Und er hat sich den Frauen gegenüber als Messias, der Sohn Gottes, offenbart, den Männern und vor allen Dingen den führenden Männern gar nicht. Und die Jünger waren bis zur Kreuzigung und darüber hinaus bemerkenswert begriffsstutzig, wie Markus es eindrücklich beschreibt. Es gibt noch eine zweite Deutung dessen, was Jesus schreibt, anhand der samaritanischen Frau in Johannes 4. Da sagt Jesus ja zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Wuppertaler Studienbibel schreibt hier: An dieser Stelle wird deutlich, welche Verwüstungen im zwischenmenschlichen Bereich die Möglichkeit des Scheidebriefes anrichten konnten. Die Pharisäer haben ja Jesus nach dem Scheidebrief befragt. Markus 10, Vers 2. Sie fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden und versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen: Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Das übersetzt Luther hier so, aber das stimmt nicht, denn da stehen nicht die Substantive, sondern da stehen die Adjektive. Er hat sie geschaffen, männlich und weiblich. Und genauso steht es auch in 1. Mose 1, Vers 27 und in Matthäus 19, Vers 4 und Galater 3, Vers 28, männlich und weiblich. Und dann zitiert Jesus den Gründungstext der Ehe aus 1. Mose 2. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Das war ursprünglich ja Matriarchat, nicht Patriarchat. Später drehte sich das um. Die Frau verließ ihre Familie und zog in die Familie des Mannes. Das ist dann Patriarchat. Und die zwei werden ein Fleisch sein, so sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Dann fragen ihn die Jünger danach und er sagt dann, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn die Frau sich scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie die Ehe. Also im Ehebruch erstaunlicherweise sind Mann und Frau gleichberechtigt. Und Matthäus berichtet noch ein etwas anderes Ende dieser Diskussion mit den Pharisäern. Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Von Anfang aber ist es nicht so gewesen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Unzucht und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Und so etwas Ähnliches sagte er ja auch schon vorher in der Bergpredigt. Dabei hatte Mose tatsächlich den Scheidebrief erlaubt, wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen und der etwas Schändliches an ihr gefunden hat. Zur Zeit Jesu war es ein sehr weiter Begriff, etwas Schändliches. Also, wenn das Essen nicht schmeckte oder dem Mann eine andere Frau gefiel, das reichte aus, ihr einen Scheidebrief zu geben. Und daraus hat sich dann zur Zeit Jesu auch die Regel und die Möglichkeit ergeben, wenn zum Beispiel ein Rabbi, ein berühmter Rabbi, in ein Dorf oder in eine Ortschaft kam, dann wurde ihm ein junges Mädchen zugeführt. Für ein, zwei Nächte war sie seine Frau und danach gab er ihr einen Scheidebrief und reiste ab und damit war die Sache für ihn erledigt. Möglicherweise war es bei der Samaritanerin auch so, die war vermutlich kein männermordender Wemp, sondern ein armes Opfer der frauenverachtenden Inflation der Scheidebriefe. War es auch so bei der Frau in Johannes 8? Wenn ja, hier die zweite Deutung. Die Namensliste hatte nicht nur die Überschrift Kundenliste, sondern vielleicht Ehemänner auf Zeit. Und Jesus schreibt ihren Namen auf und sagt damit, ihr habt sie alle benutzt, ihr seid alle Ehebrecher, schämt euch. Und deshalb trollten sie sich alle in guter Ordnung. Aber es reicht, wenn ihr euch von dieser Predigt nur merkt, Johannes 8, Kundenliste. Nebenher zeigt Jesus in dieser Episode, auch geistliche Autoritäten neigen zu sexuellem Fehlverhalten, auch und möglicherweise vor allem. Das machte diesen Schriftabschnitt für die frommen Abschreiber und Theologen so ärgerlich. Das ist heute immer noch nicht anders. Das Entsetzen über die Missbrauchsskandale in den Kirchen hält sich in den kirchlichen Gremien sehr in Grenzen. Auch wenn einzelne Würdenträger sagen, was heute Unrecht ist, war damals auch Unrecht, mussten die Verantwortlichen oft zum Jagen getragen werden, in dem Sinne, nachdem alles nun leider öffentlich ist, müssen wir natürlich die Übeltäter verurteilen. Hoffentlich ist fast alles verjährt und die meisten sind schon gestorben. Es gibt auch einen theologischen Grund für die Verschleppung und Verhinderung der Aufklärung. Vergewaltigung von Kindern durch zölibatäre Priester ist im Kirchenrecht keine Straftat, sondern ein Vergehen, genauer gesagt eine Sünde. Eine Sünde Gott gegenüber. Der Geschädigte ist Gott, nicht das Opfer. Um das muss man sich nicht kümmern. Und die Sünde kann vergeben werden, nach einer Strafversetzung oder manchmal sogar nach einer Beförderung. Das heißt, die Vertreter der Orthodoxie, des rechten Glaubens, haben große Schwierigkeiten mit der Orthopraxie, dem rechten Tun, dem richtigen, guten Handeln. Und deshalb auch das Wort Jesu über die Pharisäer, richtet euch nach ihren Worten und nicht nach ihren Taten. Zum Schluss der Geschichte noch hohe Theologie und ein seelsorgerliches Dilemma. Jesus sagt ihr ja am Schluss, Gute Nachricht 2000, tu diese Sünde nicht mehr. Luther 1986, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Elberfelder, geh hin und sündige nicht mehr. Ging's nur um eine Sünde oder lebte sie fortan sündlos bis an ihr selig Ende? E.G. Weidt schreibt, erschüttert warf sie sich dem Heiland zu Füßen, stammelte ihre dankbare Liebe und bekannte unter Tränen ihre Sünden. Sie begann ein neues Leben, ein Leben der Reinheit und des Friedens, geweiht dem Dienste Gottes. Das klingt nach sündlosem Leben. Können wir das? Vor allem, wenn Jesus uns das sagt. Weshalb musste er dann für uns sterben? Und weshalb die Bitte im Vaterunser, vergib uns unsere Schuld? Trotzdem, in der Kirchengeschichte hat es immer wieder Versuche gegeben, sündlos zu leben, mit aller Kraft. Teile der Gnostiker, die der frühen Christenheit sehr zu schaffen machten, die Katharer des Mittelalters, die Puritaner, die Calvinisten. Zwischen 1937 bis 1967 lehrte der adventistische Theologe und Pastor M.L. Andreessen die letzte Generation vor der Wiederkunft Christi, vielleicht meint er damit sogar die 144.000, muss sündlos sein. Das Irrwitzige an dieser Lehre, die wirklich viele Theologen und Pastoren beeinflusst hat, ist ja, dass eine einzige Sünde in dieser Generation die Wiederkunft Christi um eine komplette Generation verschieben müsste. Dieser Irrweg ist den meisten adventistischen Theologen in den USA inzwischen peinlich, wird von einigen nur noch in Nebensätzen erwähnt, andere halten immer noch daran fest. Wir hatten Anfang der 1970er Jahre bei uns in Hannover Süd auch eine Gruppe, die sündlos leben wollte. Die hat sich dann auch von uns getrennt und versammelte sich dann in einem kleineren Raum, in einem öffentlichen Gebäude. Und die sagten, wir leben sündlos. Gut, wir haben noch kleine Schwächen und Schwierigkeiten, aber keine Sünden mehr. Das heißt, wer sündlos leben will, muss ich gewaltig in die Tasche lügen. Und immer dann, wenn er sündigt, fällt er jedes Mal aus der Heilsgewissheit heraus und verzweifelt an sich. Aber in aller Regel wendet er die Wut gegen andere, Ehepartner, Gemeindeglieder, Kinder, Edelprostituierte, die sind schuld an meiner Sünde. Paulus schreibt an die Galater, das unbarmherzige Gesetz ist der Paidagogos, der uns in die Arme des barmherzigen Gottes treibt. Wobei der Paidagogos nicht der Lehrer war, das war der Didaskalos, sondern der Paidagogos war der Sklave, der das Kind zum Lehrer treiben musste. Und er betont im Galaterbrief immer wieder, eure Errettung ist ein reines Geschenk, keine Folge von Sündlosigkeit. Gott schafft in uns beides, das Wollen und das Vollbringen. Und die Errettung macht uns fähig zu den guten Werken, die Gott schon vorher für uns geschaffen hat. Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Komplizierte Denkfigur. Und deshalb betont Paulus in seinen Briefen auch immer wieder, es bleibt kein Platz zum Rühmen. Das heißt, das war für die Frau in Johannes 8 noch ein weiter Weg von der Unmöglichkeit der Werkgerechtigkeit zur Glaubensgerechtigkeit und zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Könnt ihr jetzt verstehen, warum der Textabschnitt Johannes 8, 1 bis 11 von den frommen Übersetzern wie eine heiße Kartoffel hin und her geschoben wurde? Er ist sehr provokant, aber eben auch sehr spannend, sehr lehrreich und sehr tröstlich. Denn nur aus Gnaden soll ich selig werden. Herz, glaubst du es oder glaubst du es nicht? Dieses Lied findet sich leider in unserem neuen Liederbuch nicht mehr und deswegen singen wir als Schlusslied: Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen.